Meine verehrten Damen, liebe Kollegen, ich soll Ihnen erzählen über Erlebtes und Erfahrungen. Ich hoffe, es wird nicht zu trocken, wenn ich Ihnen verschiedene Rosinen aus meinem Leben darbiete. Initiant der Anwendung der Fotogrammetrie in der Schweiz war Dr. Robert Helbling in Flums, der schon vor dem Ersten Weltkrieg in den Kordilleren terrestrische Aufnahmen gemacht hatte. Noch im Sommer 1916 topografierte ich die Südwestflanke des Tamaro bis zum Monte Gambaronio mit dem Messtisch für Festungskarten im Maßstab 1 zu 10.000. Diese Arbeit ist hier ausgestellt. Sie dauerte 5 Monate Feldarbeit. Heute mit Fotogrammetrie, terrestrisch oder aus der Luft, würde diese Arbeit 1 bis höchstens 2 Monate dauern. Sie sehen daraus den großen Fortschritt, den die modernen Vermessungsmethoden gebracht haben. Im gleichen Jahr wurden bereits fotogrammetrisch-terrestrische Aufnahmen in Graubünden mit dem Fotosatelliten Zeiss durchgeführt. Die Auswertung erfolgte punktweise am Stereokomparator. Und zwar mussten wir schichtweise arbeiten, weil nur ein Stereokomparator zur Verfügung stand. Das war eine sehr anstrengende Sisyphusarbeit. Alle Punkte, die wir stereoskopisch einstellten, mussten wir auf der Kopie stechen. Sie sehen hier auch solche Kopien. Und nachher wurden diese Kopien stereoskopisch im Spiegelstereoskop betrachtet und nach diesen Punkten wurden die Kurven gezogen. Es war eine sehr mühsame Arbeit. Die Berechnungen dazu führte Ingenieur Grubenmann durch, der vorher im Büro Helbling gearbeitet hatte. Bei dieser Gelegenheit hatte ich die erste Überraschung in der Fotogrammetrie. Denn Herr Grubenmann benutzte eine Rechenmaschine vom Modell Millionär, das war der Name dieser Rechenmaschine. Und er beauftragte den Gehilfen Eckler, den Millionär zu holen in meinem Zimmer. Diesem Gehilfen war aber der Name der Rechenmaschine Millionär nicht bekannt und er rief mir, ich solle zu Herrn Grubenmann kommen. Er taxierte mich also als Millionär. Und ich weiß nicht, wer von uns dreien nach erfolgter Aufklärung das dümmste Gesicht gemacht hat. Der Eckler holte dann sofort den richtigen Millionär. 1917 arbeitete ich in Sedrun. Ich war beauftragt mit Ergänzungskartierungen im Maßstab 1 zu 10.000 von Aufnahmen, die ich selber am Stereokomparator bearbeitet hatte. Da hat mir Herr Ingenieur Gassmann, der war beauftragt mit dem Nivellement an der Landestopographie, einen sehr guten Rat gegeben. Und ich möchte den älteren Beamten der Landestopographie nahelegen, ihren Jüngeren diesen Rat auch zu geben. Er sagte mir, wenn Sie etwas brauchen in irgendeinem Dorf, dann gehen Sie in erster Linie zum Pfarrer. Wir waren im Hotel Krone einlogiert, 2 Tage mit unserem halbjährigen Buben, und bekamen dann sofort durch Pfarrer Engler eine Wohnung zugewiesen. Herr Pfarrer Engler war ein sehr lieber Mann, so im Gesicht und im Habitus ungefähr wie der Schauspieler Gretler. Nur hatte der Pfarrer Engeler einen etwas dickeren Bauch. Aber bei jeder Gelegenheit, wenn er jemanden auf der Straße traf, war er sehr redeselig. Und dann hat er meine Frau mal gefragt, ja, wo hängen Sie Ihre Windeln auf? Meine Windeln? Ja, auf der Holzweige vor dem Haus. Ja, hängen Sie doch diese Windeln in meinen Garten, dort hat Platz und schöne Sonne. Ja, Herr Pfarrer, das mache ich nicht. Wissen Sie, wenn die Post vorbeifährt und der Postillion sagt, da ist dann das Pfarrhaus und der Garten und die Windeln hängen dort, dann gibt das dann ein Gelächter. Auch er hielt seinen Bauch vor lauter Lachen bei dieser Gelegenheit. Ein andermal sagt er meiner Frau, ja, es ist ja so heiß und so trocken und die Leute im Dorf wünschen, dass ich eine Prozession mache, dass es wieder regnet. Ich mache dann schon eine Prozession, aber erst, wenn der Barometer herunterfällt. Das war Pfarrer Engeler, also ein lieber Mann. Im Jahre 1918 und 19 waren wir in Wassen. Ich hatte Ergänzungsaufnahmen im Rotondo-Gebiet und im Jahre 18 hatten wir unser Magazin der Instrumente in Tiefenbach. Es war Grippezeit, die Leute husteten dort noch und wir kamen mit unserem Gehilfen und einem Bergführer gerade noch in die Rotondo-Hütte. Der Gehilfe hatte schon sehr starkes Fieber. Am anderen Tag mussten wir wieder zurück und ich musste der Festungssanitätsanstalt in Andermatt berichten. Man holte uns mit dem Sanitätsauto und der Arzt Dr. Beck sagte mir, bleiben Sie in Andermatt, es ist vorsichtiger, nicht zu Ihrer Familie zu gehen. Dann habe ich in Andermatt übernachtet und am anderen Tag war ich auch schon grippekrank, mit über 40 Grad Fieber. Ich blieb dann in Andermatt in der Festungssanitätsanstalt und lag 3 Wochen neben meinem Gehilfen. Das sind also Erlebnisse weniger angenehmer Art. Namentlich, weil meine Frau in Wassen war und nicht wusste, wie es herauskommen wird. Im Jahre 19 war ich dann in Real mit meinen Gehilfen, auch für Ergänzungsarbeiten. Und wie wir fertig waren, nach dem Mittagessen, sagte ich, jetzt gehe ich noch über die Winterlücke auf die Göschner Alp. Ich will wissen, ob dieser Weg noch existiert. Mein Feldbuch, das heißt die 50.000er Karte, hörte aber oberhalb der Göschner Alp auf und dort geriet ich in einen Krachen und machte einen fürchterlichen Sturz. Es überschlug mich und ich kratzte meine Sachen zusammen, meinen Rucksack und so weiter und humpelte gegen die Göschner Alp hinunter. Da kamen Touristen, wollten mich ins Hotel nehmen. Ich sagte, nein, ins Hotel gehe ich nicht. Ich will meinen Schuh nicht abziehen. Ich habe wahrscheinlich den Fuß verstaucht. Ich gehe jetzt nach Göschenen und bin dann in 5 Stunden nach Göschenen hinuntergelaufen. Dort bekam ich noch ein kleines Breck. Die Leute wollten auch nach Wassen hinunter und haben mich mitgenommen. Man hat dem Arzt telefoniert, der kam am anderen Tag und konstatierte einen Wadenbeinbruch. Das war ein Erlebnis, das mir gelehrt hat, nie mehr allein in den Bergen zu sein. Im September 21 war dann der Einführungskurs in Flums am Stereautografen Orel Zeiss. Ingenieur Schwank, der früher bei der Landestopographie war, hat uns dort instruiert. Dann kamen Auswertungen in Flums und im Jahr 23 wurde der erste Autograph in Flums aufgestellt, der eben für Luftaufnahmen noch nicht anwendbar war. Die Landestopographie hat dann im Jahr 24 den Autographen Orell Zeiss übernommen von dem Büro Helbling, weil Herr Dr. Helbling damals eben schon mit dem ersten Autograph Wild, dem A2, gearbeitet hat. Damit sind in der Landestopographie auch die ersten Luftaufnahmen kartiert worden für den Übersichtsplan. Nein, in der Schweiz, aber nicht bei der Landestopographie, für den Übersichtsplan 1 zu 10.000 der Gemeinde Bilten mit bestem Erfolg. Diese Auswertungen wurden von Geometer Rudolf Bosshardt in St. Gallen mit einem Zeiss-Stereoplanigraphen ausgeführt. Im Mai 24 kartierte ich dann im Maßstab 1 zu 25.000 für die Landeskarte die Aufnahme Pilatus, die im Jahr vorher Herr Harry terrestrisch aufgenommen hatte. Dann folgte die Prüfung des Autographen A2 und vom Jahre 26 an wurden immer mehr Aufnahmen mit dem Fototelit Wild durchgeführt, namentlich im Berner Oberland und im Wallis. Da erlebte ich ein Hagelwetter am Hohen Grand, wie es vorher und niemals nachher wieder gesehen hat. Fast faustgroße Schlossen prasselten auf uns hinunter. Wir konnten in einer Alphütte Unterschlupf finden und in Beatenberg wurden sämtliche Scheiben zerschlagen durch den Hagel. Hühner lagen tot am Boden. Es war eine furchtbare Szene, die hier vom Himmel gesandt wurde. Dann im Herbst 1926 organisierte Professor Beschlin den ersten Hochschulkurs für Fotogrammetrie, das war 28, anlässlich des Geometer-Kongresses in Zürich. Da aber die Firma Wild über den A2 keine Publikationen herausgab, bearbeitete ich schon seit 1924 im Auftrag der Landestopographie eine Autographie über Stereofotogrammetrie mit Wildgeräten und wurde daher von Professor Beschlin für diesen Hochschulkurs als Mitarbeiter zugezogen. Dann im Jahre 30 fand der internationale Kongress für Fotogrammetrie unter der Leitung von Professor Beschlin in Zürich statt und damit begann auch meine Tätigkeit an der ETH als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Professor Beschlin. Und im Anschluss an den Kongress wurde bei großer Beteiligung aus Europa und Übersee der zweite Hochschulkurs für Fotogrammetrie durchgeführt. Bis 1961 sind dann im Ganzen 12 Hochschulkurse an der ETH organisiert worden. 1931 erwarb dann Edwin Lips in Elk einen Wildautographen und kartierte die ersten Versuchsluftaufnahmen des alten Bestandes für Güterzusammenlegungen. Lips war der Dritte, der ein Fotogrammetrbüro in der Schweiz organisierte. Seither sind jetzt 12 Fotogrammetrbüro in der Schweiz, wenn ich recht gezählt habe. Für Hydrologische Institut der ETH, das war Dr. Lütschk, besorgte ich die ersten terrestrischen Aufnahmen des Matmark-Gletschers, 1 zu 10.000, die dann periodisch wiederholt wurden. Schon damals, im Jahre 31, beobachteten wir kleinere Eisabbrüche, die aber doch gelegentlich bis in die Talsohle hinunterstürzten. Im Jahr 32 hatte ich die fotogrammetrische Aufnahme von Professor Imhof in Jena auszuwerten Und es wurden die ersten Versuche mit der Polizeikammer, Polizeistereometerkammer Wild, durchgeführt. Diese Kammer wurde in Verbindung mit dem Fotogrammetrischen Institut konzipiert, und um den Nachweis der Zweckmäßigkeit dieser Auswertung zu leisten, habe ich dann durch die Stadtpolizei vor dem Gebäude ihres Büros eine Unfallsituation zusammenstellen lassen. Einem Auto und einem Velo und Spuren und so weiter. Und ich sagte den Leuten auf 40 Meter Distanz, könne ich ungefähr 2 bis 3 Zentimeter garantieren. Ja, das ist nichts. Also wir wollen den Zentimeter haben, haben die Leute erklärt. Gut, die haben die gleiche Situation mit Messband aufgenommen und ich habe die gleiche Situation fotogrammetrisch ausgewertet. Und dann hatten wir einen Fehler bei der Auswertung der Polizei von 15 cm auf 10 Meter. Ja, da sehen Sie, die Fotogrammetrie ist nichts wert. Dann holte ich ein Stahlmessband im Pulli und verglich Ihr Messband mit dem Stahlmessband. Das Messband war ein Durchmessband, so verzogen, dass es auf 10 Meter Distanz 9,85 Meter zeigte. Damit war die ganze Kritik erledigt und die Leute sagten mir, sagen Sie nur nichts dem Herrn Inspektor. Dann fand im folgenden Jahr ein Instruktionskurs an die Stadtpolizei statt und ich begann meine Vorlesungen mit Übungen an der ETH. Am 4. Internationalen Kongress in Paris kam unser Lehrbuch der Stereofotogrammetrie heraus, das Bächlin mit mir zusammen geschrieben hatten. Da muss ich eine Sache erzählen, die mir damals sehr zu Herzen ging. Ich hatte das erste und einzige Intermezzo mit Professor Bächlin. Er hatte mich beauftragt, auch alle seine Kapitel zu lesen, um sicher zu sein, dass seine Theorien mit der Praxis übereinstimmen. Und dann hat er behauptet, in einem Kapitel, wenn man bei einer Steilaufnahmepaar die Konvergenz korrigiert hat, dann ist die gegenseitige Orientierung erledigt. Und ich wusste aus der Praxis, dass das nicht stimmt. Dann habe ich ihm an einem Sonntagvormittag telefoniert. Herr Professor, es stimmt etwas nicht in Ihrer Berechnung. Sie haben das und das behauptet. Was? Ich habe das alles berechnet. Wenn Sie das beurteilen wollen, dann müssen Sie mathematisch denken. Ich hängte das Telefon auf, ließ auch die Ohren hängen und stöberte in seinem Manuskript und fand 10 Seiten vorher ungefähr die Voraussetzung, die er gemacht hatte. Die Basis ist gleich bx, by und bz gleich 0. Dann stimmt das. Aber nur unter der Voraussetzung, die in der Praxis in 100.000 Fällen vielleicht einmal vorkommt. Am anderen Morgen kommt er mit der Zigarette in mein Büro, so dektalivisch. Herr Professor, Ihre Mathematik ist richtig, aber Sie haben doch nicht recht. Was? Sagt er wieder, Sie haben ihn ja gekannt. Dann sagte ich ihm, Sie haben die und die Voraussetzung gemacht, bx, ein Wert, by und bz gleich 0, dann stimmt Ihre Berechnung, aber in der Praxis kommt das nie vor. Ja, hat er gesagt. Und dann sind bei jener Zeile noch zugesetzt worden, die gegenseitige Orientierung ist nach Konvergenzkorrektur beendigt, sofern wie vorausgesetzt by gleich bz gleich 0. Dann waren wir beide befriedigt. Im Jahr 1937 fanden dann auch die ersten Mikro-Stereo-Aufnahmen mit Höhenkurven von 500stel Millimeter Äquidistanz statt. Diese Aufnahmen wurden mit einem speziell konzipierten Aufnahmegerät gemacht und waren bestimmt zur Untersuchung der Korrosionserscheinungen in Hochdruckleitungen. 1938 machte ich dann die terrestrischen Aufnahmen des Birchhorns, die notwendig waren als Grundlage für das Relief, das für die Landesausstellung 39 Herr Professor Imhof gemacht hat. Diese Aufnahmen konnte ich bei schönstem Wetter durchführen. Als Gehilfe hatte ich einige Studenten, drei Studenten bei mir und auch unter anderem einen Rumänen. Es war der Korpatsch. Der wollte einfach das Seil nicht anziehen. Das Seil war immer ganz lose auf dem Schnee vor ihm. Ich war hinter ihm und sorgte schon, dass er angezogen ist. Plötzlich fällt er in eine Spalte und ich konnte ihn noch halten, als er so weit unten war. Der war nachher weißer als der Schnee im Gesicht und hat mir gestanden. Unter den Füßen habe ich nichts mehr gespürt. Nachher lief er auf dem Gletscher mit gestrecktem Gletscherseil, wie wenn er auf Eiern laufen würde. Das hat ihn gelehrt, das Seil richtig zu halten. So wurden schon seit 1937 nicht nur Unterricht und Übungen, theoretische und wissenschaftliche Arbeiten am Fotogrammetrischen Institut durchgeführt, sondern auch neue Aufnahmeverfahren und Auswertegeräte geprüft. Andererseits auch praktische Probleme gelöst, wie zum Beispiel Aufnahmen von Wellenprofilen im Versuchskanal des Wasserbaulaboratoriums mit der Stereokammer, die man quer dazu stellte und die Wasseroberfläche mit Aluminiumpulver bestreute, damit man die Oberfläche stereoskopisch hat einstellen können. Im Jahre 1947 schrieb ich dann das Lehrbuch der Fotogrammetrie und die wissenschaftlichen Arbeiten am Institut bezogen sich ausschließlich auf Probleme der Luftfotogrammetrie, so gegenseitige Orientierung, verschiedene Methoden der Aerotriangulation und der Blockausgleichung mit Fehlertheorie bis zur Anwendung elektronischer Rechenmaschinen, Rechenautomaten in der Arbeit von Dr. Schlund im Jahre 1961. Nun habe ich noch ein Intermezzo oder ein Erlebnis nachzutragen. Das war am Kongress 1942 im Haag. Am Bankett war es furchtbar heiß und wir saßen da, alle Herren im Smoking, eng wie Sardinen in einer Büchse. Man konnte uns kaum richtig servieren und in meiner Nähe saßen zwei Herren, ein Belgier und ein Engländer. Gegenüber diesen Herren saß eine ältere Dame, ziemlich offenherzig dekoltiert. Da meinte der Belgier maliziös zu seinem Nachbar: So sollten wir da sitzen können, wie diese Dame dort im Badkostüm. Der Engländer stutzte einen Moment, dann sagte er: That's my wife. Ob und in welchem Ton die Unterhaltung der beiden weiterging, weiß ich nicht mehr. Damit schließe ich meine Ausführungen. Ich glaube, ich habe die Zeit eingehalten und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich lasse noch einige diapositive Folgen, die zeigt, wo wir gearbeitet haben in der terrestrischen Fotogrammetrie und was für schöne Gegenden wir hier bearbeitet haben. Das von der Diavolezze aus, das ist bis Balü, glaube ich.
Bernina.
Bernina, ja, das ist bis Bernina. Und das nächste ist bis Balü. Wo ist jetzt das andere? Sorry, ich weiß nicht. Da ist bis Balü. Man bekommt fast Heimweh nach diesen schönen Gegenden. Trotzdem man sehr streng gearbeitet hat, aber ich glaube, die 15 Jahre Landestopographie haben mir sehr wohl getan, sonst würde ich mich nicht mehr so wohl fühlen. Das ist am Exisee im Safiental, dieser See versandet und sie wollten hier den Grund haben in einer topografischen Auswertung. Ich habe dann hier Kontrollpunkte bestimmt mit dem Fotosatellit und nach der Absenkung des Sees habe ich dann diese Seegrund topografiert. Sie sehen hier das gleiche Bild im Hintergrund, das Brüsseckhorn. Ich glaube, damit sind wir am Ende. Da ist er. Da ist noch Solio, ein schönes Gebiet, das ich am Autografen seinerzeit ausgewertet hatte. Damit schließe ich meine Ausführungen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.